Vielen Dank, Christian. Das ist immer ganz schrecklich mit ihm, weil er so viel Vorschusslorbeeren verteilt und man dann auf jeden Fall liefern muss. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Es ist mir eine große Ehre. Ich komme jedes Mal gerne nach Hamburg, viel zu selten. Es ist eine wunderschöne Stadt und es ist sicherlich eine Ehre, vor Ihrer Akademie vortragen zu können. Das Thema des Abends klang schon an. Was tun gegen Alzheimer? Der Untertitel ist provokativ, warum wir die Erkrankung oder die Krankheit verhindern, aber nicht heilen können. Da steckt ja schon eine gewisse Demut oder auch Rücknahme von Versprechen drin. Und ich möchte Ihnen erklären, warum ich denke, dass genau das unser Ansatzpunkt sein muss. Als Alzheimer seine einzige Patientin Auguste Deter gesehen hat, war das von Anfang an gleich ein sehr seltsames Gespräch. Er fragte sie, wie heißen Sie, Auguste? Familienname Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Ich glaube, Auguste. Das legt schon das erste und wichtigste Kennzeichen dieser Erkrankung, nämlich die Gedächtnisstörungen, dar. Sie hat sozusagen sich gar nicht mehr selbst verorten können in diesem Gespräch. Dazu treten Störungen der Visokonstruktion, also Ideen und Handlungsabläufe unter der Kontrolle der Sicht auf ein Papier zu bringen oder darzustellen oder eine Plastik zu formen. Das ist ein ganz simpler Test, der Uhrentest nach Schulmann, bei dem man den Patienten fragt, ob er ein Ziffernblatt zeichnen könnte und mit den Zeigern die Uhrzeit 10:50 angeben kann. Das ist vom Vater eines meiner besten Freunde. Ich kannte den Herrn 20 Jahre, ein sehr empathischer evangelischer Pfarrer aus Bielefeld, der mich innerhalb von 5 Minuten um den Finger gewickelt hatte und ich war absolut sicher, dass ich mir keine Sorgen um ihn machen müsste, bis ich ihn den Uhrentest machen ließ. Und diese visokonstruktiven Ausfälle, die sind eben nicht mehr zu maskieren. Alles andere war eine sehr gute Fassade, ein Schutz. Die Außenwelt hatte kaum eine Chance, diese großen Defizite zu erkennen, und dann der Uhrentest hat das hier sozusagen sichtbar gemacht. Das ist der Ablauf in Deutschland. Überleben Patienten nach Diagnosestellung 11 bis 12 Jahre, und ich habe hier mal aufgetragen, am Beginn gelingt es noch, Termine einzuhalten, selbstständig zu telefonieren und Nahrung aufzunehmen, alleine zu reisen ist lange erhalten, aber wird irgendwann sehr, sehr schwierig. Haushaltsgeräte zu benutzen. Ich hatte einen Patienten, der vor sehr kurzer Zeit einen Wasserkocher auf einen Herd gestellt hat und damit seine Küche abgebrannt hat, weil er dann den Herd eingeschaltet hat. Kleidung auswählen, Dinge wiederfinden, Körperpflege, und Sie sehen, das geht dann bis zu den ganz einfachen Handlungen, gehen und essen, und endet im akinetischen Mutismus. Die pathologischen, makroskopisch sichtbaren Korrelate dieser Erkrankung sind eine Abnahme des Hirnvolumens. Sie sehen hier frontopolar, Sie sehen auch temporal Abnahme. Hier hinten im okzipitalen Kortex ist das noch relativ gut erhalten. Wenn man in diese Hirne mit einem Mikroskop schaut, findet man extrazelluläre, also außerhalb der Zellen gelegene Amyloid-Beta-Ablagerungen, da werden wir darauf zurückkommen, und in den Nervenzellen das sogenannte Tau-Protein. Das ist ein Protein, was im Prinzip für den Transport entlang der Nervenbahn verantwortlich ist und im Rahmen der Erkrankung hier in der Nervenzelle verändert wird, phosphoryliert wird, abgelagert wird und damit seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. Alois Alzheimer, ich hatte das schon gesagt, hat selber nur eine einzige Patientin gesehen, und der Grund ist, dass hier 1910 der deutsche Mann im Mittel 48 Jahre wurde. Das wäre für Herrn Gerloff und mich schon ziemlich knapp. Und dass sich das aber über die Zeit geändert hat. Also hier ist der Anteil 1910 an Patienten über 65, die tatsächlich im Erkrankungsspektrum liegen, sehr klein. Sie sehen, das ändert sich hier 1950, 2001, und das ist die Situation 2050, wo ein sehr großer Anteil der Bevölkerung dieses Alter erreichen wird. Für Mädchen geboren im Jahr 2006 ist eine mittlere Lebenserwartung von 100 Jahren prognostiziert. wenn man dann diese Zahlen hinterfragt, dann lachen einem die Mathematiker und Biostatistiker immer an, wenn man sie nach der Fehlergröße fragt. Sie meinten, naja, also 1970 war die Fehlergröße noch bei 1,3% und jetzt hat man bessere Computer und stärkere Rechner, jetzt ist es irgendwie hundertfach kleiner. Das ist so die Fehlerabweichung, mit denen die rechnen. Das ist aber nicht die entscheidende Zahl. Sie sehen, Herr Gerloff hat das schon anklingen lassen, wir haben im Jahr 2000 in Europa 7,1 Millionen Alzheimer-Patienten gehabt und wir erwarten im Jahr 2050 16,2 Millionen. Die Zahlen für Deutschland sind nach oben korrigiert. Wir erwarten 4 Millionen Demenzkranke. Das ist aber nicht die entscheidende Zahl. Viel dramatischer oder viel spannender ist diese Zahl. Im Jahr 2000 erwirtschaften 70 Erwerbstätige das, was ein Demenzpatient benötigt, um eine ordentliche Pflege und medizinische Versorgung zu erhalten. Im Jahr 2050 ist das weniger als ein Drittel dieser Zahl. Und genau das wird unser Problem werden. Wann beginnt die Alzheimer-Krankheit? Das ist natürlich eine Gretchenfrage und ich habe das mal aufgetragen. Hier unten sehen Sie die Lebensdekaden. Wir sind bis vor wenigen Jahren davon ausgegangen, dass die Alzheimer-Erkrankung in dem Moment beginnt, wo die Patienten zu uns mit den ersten leichten Gedächtnisstörungen kommen. Heute wissen wir, dass es mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Dekaden, also Jahrzehnte vorher beginnt. Das, was wir jetzt im Augenblick als frühestes messen können, ist die Ablagerung von Amyloid Beta, ich hatte Ihnen das gezeigt, im Gehirn von Patienten. Es dauert 15 bis 20 Jahre, bis im Nervenwasser dieses phosphorylierte Tau auftaucht, als Zeichen der Schädigung von Nervenzellen. Die Hirnatrophie kommt weitere 7 bis 10 Jahre später und erst dann hier, wenn tatsächlich erste Gedächtnisprobleme auftreten, kommen die Patienten zu uns. Wir bemerken eine reduzierte Glukoseverwertung im Gehirn. Wir können die Atrophie, also die sozusagen die Abnahme an Hirnvolumen sehen in der Kernspintomographie. Wir können neuropsychologische Tests machen und letztendlich dann histopathologisch die Diagnose stellen. Wir kennen diese Phase der Erkrankung sehr gut. Über diese Phase hier lernen wir gerade. Und diese wichtige Phase, die klinisch inapparent ist, ist die eigentlich entscheidende. Und über die wissen wir ganz, ganz wenig bis nichts. Wir müssen 3 völlig unterschiedliche Formen der Therapie unterscheiden. Einmal eine präventive Therapie. Ich glaube, das ist besonders wichtig und möchte das mit Ihnen gemeinsam in diesem Vortrag heute Abend erarbeiten. Wir müssen aber auch den Patienten, die offensichtlich auf dem Weg dorthin sind, eine krankheitsmodifizierende Therapie anbieten. Und wir müssen den bereits erkrankten Patienten mit einer akuten Therapie helfen. Das heißt, es sind 3 völlig unterschiedliche Anforderungen und wir müssen all diese Anforderungen erfüllen. Ich gehe mit Ihnen kurz durch, was wir im Augenblick haben. Die Akuttherapien nach den nationalen Leitlinien setzen ein. Acetylcholinesterase-Inhibitoren, ein gigantisch langes Wort. Ich erkläre Ihnen kurz, worum es geht. Hier sehen Sie eine Nervenzelle in grün mit lauter gelben Punkten. Diese gelben Punkte sind synaptische Verbindungen, wo Nervenzellen miteinander kommunizieren. Diese Synapse ist hier dargestellt und elektronenoptisch hier. Sie sehen ganz, ganz viele kleine Vesikel, kleine runde Abschnürungen, die Nervenbotenstoffe enthalten. Und diese Nervenbotenstoffe werden in diesen Spalt hier freigesetzt, den ich schematisch hier dargestellt habe. Dieses Acetylcholin ist einer der Träger von Informationen in unserem Gehirn, mit dem die eine Nervenzelle mit der nachfolgenden Nervenzelle kommuniziert. Wenn wir dieses abbauende Enzym hier an der Nervenzelloberfläche blockieren, dann sind die Abbauprodukte weg und es ist mehr Acetylcholin im synaptischen Spalt. Und das nutzt der Kommunikation zwischen diesen beiden Nervenzellen und verbessert die kognitiven und globalen Funktionen. Ich komme später noch darauf zurück, warum es kaum Gedächtnisfunktionen verbessert. Aber die Patienten kommen im Alltag besser zurecht, sie sind stärker orientiert, sie haben teilweise ihre Fähigkeiten, für sich selbst zu sorgen, wiedererlangt. Allerdings nur so lange, wie diese Nervenzelle da ist. Wenn die Nervenzelle degeneriert ist, dann macht eine solche Therapie kaum mehr Sinn. Und Sie sehen hier, dass am Anfang, das ist für verschiedene Substanzen, die nebeneinander gleichwertig stehen, gezeigt, es gibt eine Verbesserung von Gedächtnisleistung und über ein Jahr, 52 Wochen in dieser Studie, nimmt das wieder ab. Es gibt drei gleichwertige Substanzen, Donepezil, Galantamin und Rivastigmin, müssen sich die Details nicht merken, die sind alle gleich wichtig und gleich wirksam. Allerdings haben alle diese Medikamente wesentliche gastrointestinale Nebenwirkungen. Wir haben ganz lange nur Kapseln und Tabletten dieser Medikamente zur Verfügung gehabt und wir haben ja mehr Neurone im Darm als im Kopf. Deswegen auch die verwenden Acetylcholin als Botenstoff und deswegen gab es dort wesentliche Nebenwirkungen. Erbrechen, Durchfälle, Übelkeit. Und eine Firma hat sich dann aufgemacht und aus den Kapseln ein Pflaster gemacht, sodass das über 24 Stunden abgegeben wird, ganz langsam über die Haut aufgenommen wird und seitdem haben wir fast keine Nebenwirkungen mehr. Diese Pflasterapplikation wird an verschiedenen Teilen des Körpers, einmal in der Woche empfehle ich meinen Patienten, das so rundum zu tun und das hat wirklich die Nebenwirkungen massiv reduziert. Ich persönlich setze diese Medikamente erst ein, seit es das Pflaster gibt. Inzwischen gibt es das Gott sei Dank auch von anderen Herstellern. Der Nachteil beim Pflaster ist, dass ein Teil der Patienten massive Allergien entwickelt. So sieht das dann aus. Das sind 5% der Patienten und bei denen muss man auf andere Medikamente wechseln oder zurück auf die orale Behandlung. Es gibt eine zweite Substanz, das Memantine. Auch dafür ist gezeigt, dass es den kognitiven Abbau abschwächt, dass es die Alltagsaktivitäten verbessert und dass es die Zeit bis zum Eintritt der Pflegeabhängigkeit deutlich verzögert. Es gibt noch eine andere wichtige Zahl, die sogenannte Number Needed to Treat, also wie viel muss ich behandeln, um einem zu helfen, Zahl. Und diese Zahl ist beispielsweise für die Schlaganfallprophylaxe und Aspirin liegt die so um 200. Das heißt, 200 muss ich behandeln mit Aspirin, um einen Schlaganfall zu verhindern. Bei Migräne ist das für die Migränetherapeutika so um die 120. Ich muss 120 behandeln, um einen Migräneanfall zu verhindern. Die Number Needed to Treat-Zahl für dieses Medikament beträgt 4. Das heißt, die ist im Vergleich zu anderen Medikamenten, die wir haben, sehr, sehr niedrig. Wie wirkt das? Es gibt einen weiteren Botenstoff in diesen Vesikeln, das ist das Glutamat und Sie sehen, dass das Glutamat eine ganz andere Wirkung hat, wenn es nämlich zu stark anreichert oder zu stark an diesen Rezeptor bindet, kann es ein Zelltodsignal auflösen, dieser Rezeptor wird blockiert über diese Substanz und damit die Funktion für eine Weile aufrechterhalten. Das sind unsere nationalen Leitlinien im Augenblick, die wegweisend und führend auch in Bonn erarbeitet worden sind. Für die leichte Form der Demenz, für die mittelschwere und für die schwere Form der Demenz. Hier vorne sind die drei Medikamente gleichwertig nebeneinander zu stellen. Für die Alzheimer-Demenz, aber auch für die globale Demenz und vaskuläre Demenz. Und für die schweren Formen hat eigentlich im Augenblick nur das Memantin eine Zulassung. Hier unten steht ganz klein Off-Label und Sie erkennen, da sind auch wieder die Acetylcholin-Esterase-Inhibitoren genannt. Ich war einer von denen, die verfochten haben, dass man die Medikamente, wenn sie nicht mehr wirksam sind, absetzen soll und damit sozusagen auch die Nebenwirkungen dem Patienten erspart. Wir haben aber durch große Studien gelernt, dass wenn man diese Medikamente in dieser späten Phase der Demenz absetzt, der Patient oder viele der Patienten abbruchartige Verschlechterungen zeigen. Und diese Erkenntnis führt zur Revision, sodass man hier sagt, also am Ende führt man das einfach weiter und durch, ohne den Patienten dem Risiko auszusetzen, so eine starke Verschlechterung zu erleiden. Krankheitsmodifikation. Was ist unser aktueller Stand? Da rücken wir in den Bereich von experimentellen Studien, von humanen Studien, von Medikamenten, von denen wir glauben, dass sie eigentlich helfen müssten, wenn wir die Mechanismen richtig verstanden haben. Das ist ein komplexes Dia, aber wir gehen da ganz langsam durch, um die Pathogenese und die Rolle von Mechanismen bei dieser Erkrankung zu verstehen. Es gibt ein Eiweiß, was hier schematisch dargestellt ist, und aus diesem Eiweiß schneiden zwei molekulare Scheren, die man als Base und Gamma-Sekretase bezeichnet, ein Fragment heraus. Und dieses Fragment, das Amyloid mit einer Kettenlänge, mit einer Aminosäurekettenlänge von 42, das ist das, was in diesen sich zuerst in lockeren Haufen ansammelt und dann in diesen Plaques im Gehirn ablagert. Es gibt zwei völlig unterschiedliche Gründe, dahin zu kommen. Einmal die familiäre Form der Alzheimer-Krankheit. Das sind 5% unserer Bevölkerung. Da sind es genetische Mutationen. Diese Erkrankungen treten in jeder Generation auf. Genetische Mutationen im Amyloid-Vorläufer-Protein, im Präsilinin 1 und 2 Gen. Die sorgen dafür, dass diese molekularen Scheren zu viel schneiden und dadurch die Konzentration erhöhen. Je höher die Konzentration im Gewebe, also im Gehirn ist, umso leichter bilden sich diese Ablagerungen dort. Das verklumpt sozusagen miteinander. Für die 95% der Patienten, die eine sogenannte sporadische Form der Alzheimer-Erkrankung, also nicht familiär gebunden, entwickeln, ist es eine ganz andere Ursache. Die weisen einen reduzierten Abbau im Gehirn auf. Und da geht es um die wichtigen Abbauwege. Wenn das mal gebildet ist, glauben wir, dass es die Phosphorylierung des Taus initiiert, also dieses Transportprotein sozusagen aus seiner Bahn wirft, sodass es in der Nervenzelle selber akkumuliert und die Nervenzelle schädigt. Es gibt eine Entzündung, über die wir auch noch sprechen werden, und zusammen erledigt die Entzündung und die Tauphosphorylierung die Nervenzelle. Das ist zuerst eine funktionelle Störung, die ist nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben zu bewältigen, und letztendlich eine strukturelle Einleitung eines Zelltodes. Das sind die derzeitig verfolgten Strategien. Einmal die Blockade der molekularen Scheren, einmal die Blockade der Phosphorylierung durch Kinaseinhibitoren. Sie haben sicherlich von der Impfung gegen Amyloid-Beta gehört, und man versucht, die giftige Wirkung der Begleitentzündung hier zu verhindern. Francesca Mangialasche aus Finnland hat 2010 diesen Artikel veröffentlicht und damals, 2010, wirklich alle Substanzen zusammengetragen, die sich in unterschiedlichen Phasen der klinischen Prüfung, also präklinisch hier ganz außenrum, Phase 1 der klinischen Prüfung, Phase 2, Phase 3 und Phase 4 der klinischen Prüfung befinden. Von diesen sehr, sehr vielen Substanzen existieren im Augenblick noch 3. Für alle anderen wurde gezeigt, dass sie leider nicht wirksam sind. Und das bedeutet, dass wir derzeit für die Krankheitsmodifikation keine wirkliche Substanz haben, nichts, was wirkungsvoll genug wäre, um Patienten, die auf dem Weg in die Demenz sind, nachhaltig zu schützen und sie vor der Erkrankung, vor dem Ausbruch der Erkrankung zu bewahren. Prävention scheint im Augenblick unsere beste Option zu sein. Klammer auf, ich sage später, warum man vielleicht zu jedem Zeitpunkt Dinge, die wir jetzt besprechen, tun muss und tun kann. Das ist eine Schätzung, fängt von 1997 an und hört hier bei 2047 auf. Wenn es uns gelänge, den Beginn der Alzheimer-Krankheit um ein halbes Jahr zu verzögern, dann wären wir nicht in der Lage, die Patientenzahlen signifikant zu erniedrigen. Wenn wir es uns gelänge, ein Jahr Verzögerung zu erreichen, würde das ungefähr 1 Million Patienten weniger machen. Sind wir in der Lage, 2 Jahre zu verzögern, sind das schon nahezu 3 Millionen. Schaffen wir es aber, die Erkrankung um 5 Jahre herauszusetzen, dann werden wir die Zahl der Patienten halbieren. Und das ist ein gewaltiges Ziel, aber das muss erreichbar sein. Warum ist das schwierig? Das ist eine longitudinale Studie, bei der Kollegen versucht haben, mit kernspintomografischen Methoden herauszufinden, wann denn diese Schädigung eigentlich auftritt. Man hat eine große Gruppe von Leuten beobachtet, die immer wieder in den Kernspintomograph gelegt, das Gehirnvolumen gemessen und ein Teil dieser Population hat dann eine Demenz entwickelt. Und da kam raus, dass diese Region, die für unser Kurzzeitgedächtnis so wichtig ist, der Hippocampus hier unten an der Hirnbasis, schon 3 Jahre vor Demenz massiv geschädigt ist. 3 Jahre, bevor die Patienten überhaupt irgendetwas bemerken. Ein Jahr vor Demenz sehen Sie, dass das Ausmaß viel größer ist. Da ist nicht nur der Hippocampus, sondern auch der gesamte mesiale Temporallappen betroffen. Und zum Zeitpunkt der Demenzdiagnose ist diese Gegend, die kritisch und wichtig für unser Kurzzeitgedächtnis ist, im Prinzip schon komplett vernichtet. Das heißt, jedes Medikament, was ich mit dem Anspruch teste, bei Alzheimer-Patienten das Gedächtnis zu verbessern, wird scheitern, weil die Region gar nicht mehr da ist, die Kurzzeitgedächtnis generiert. Das heißt, wir müssen sehr genau hinschauen, auf welche Endpunkte wir in den Studien hinaus wollen. Wir müssen aber auch sehr klar mit unseren Patienten sein, welche Verbesserungen wir erreichen können und welche nicht. Man kann besser sein als 3 Jahre mit der Untersuchung von Nervenwasser. Das hier ist die technische Darstellung einer Nervenwasserentnahme aus dem lumbalen Rückenbereich. Da wird der Lumbalsack hier, der Nervenwassersack, anpunktiert mit einer sehr dünnen Nadel. Und diese Kollegen haben einen Quotienten errechnet zwischen zwei dieser sich ablagernden Amyloid-Eiweiße, 42 und 40. Und Sie sehen, die einen normalen Quotienten haben, waren über 5 Jahre stabil und haben keine Demenz bekommen. Das sind 60 Monate Beobachtungszeit. Sie sehen, die einen pathologischen, also einen veränderten Quotienten hatten, unter 0,1, die zeigten hier einen kontinuierlichen Weg in die Demenz. Das heißt, hier dargestellt ist freie Zeit oder kein Progress zur Alzheimer-Demenz, die mit einem pathologischen Quotienten konnte man letztendlich 5 Jahre vorher identifizieren. Wir sind noch besser geworden. Clifford Jack aus Großbritannien hat eine Studie veröffentlicht im Frühjahr des vergangenen Jahres mit einer sehr interessanten Beobachtung. Hier aufgetragen sind Amyloid Beta 1 bis 42, das phosphorylierte Tau und das Gesamttau. Und nochmal, Tau ist ein Eiweiß, was in die Nervenzelle gehört, was für den Transport wichtig ist und was eigentlich im Nervenwasser nicht wirklich was zu suchen hat. Es ist immer ein bisschen Plastizität um Umbau im Gehirn, deswegen gibt es basale Spiegel vom Tau, aber wenn die sich verändern, dann ist das ein Zeichen, dass die Nervenzellen massiv unter Stress sind oder tatsächlich absterben. So, das sind die Kontrollen. Die Kontrollen zeichnen sich aus durch einen niedrigen Tau-Wert und durch einen hohen Amyloid-Beta-Wert. Der Amyloid-Beta-Wert ist hoch, weil es dem Gehirn gelingt, sich von dem Amyloid zu befreien und es rauszuschaffen. Das lagert sich nicht ab. Patienten, die in den nächsten 2,5 Jahren Alzheimer-Demenz entwickeln werden, haben ein sehr, sehr hohes Gesamttau, sehr, sehr hohes Phosphotau und ein unglaublich niedriges Amyloid-Beta. Da hat es sich im Gewebe abgelagert, ist nicht mehr im Nervenwasser zu finden. Und jetzt schauen Sie sich diese Gruppe an. Das ist die spannendste Gruppe. Das ist die Gruppe, die in 10 Jahren eine Demenz entwickeln wird, eine Alzheimer-Demenz. Voraussagekraft 10 Jahre. Die hat ein schon deutlich erniedrigtes A-Beta, weil das eben so viele Dekaden vorher ablagert. Die sind auf dem Anstieg im Tau. Und jetzt sehen wir die in den nächsten 5 Jahren Alzheimer-Demenz entwickeln werden, die liegen genau dazwischen. Was bemerkenswert ist, dass das Amyloid hier in all den Gruppen gleich niedrig ist, während das Tau sich hier verändert. Und dazwischen, ungefähr bei 10 bis 5 Jahren, da liegt möglicherweise die letzte Grenze, wo man entscheidend eingreifen kann und den Patienten schützen kann. Es ist ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, was wir heute schon tun können. Und es gibt Langzeitbeobachtungen, die uns Hinweise geben, welche Faktoren in unserem Leben denn tatsächlich das Risiko an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken modulieren. Weil viele von denen können wir vermeiden. Systemische Infektionen, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Kopfverletzungen, auch milde Kopftraumata und niedriger Ausbildungsstand oder wenig kognitive Beschäftigung sind entscheidende Faktoren, die letztendlich das Risiko modulieren, eine Alzheimer-Erkrankung zu bekommen oder nicht. Diese einzelnen Punkte hier sind 2-5%, nicht stärker, aber sie akkumulieren und bei 5 oder 6 wirklichen Risikofaktoren können Sie Ihr persönliches Risiko, wenn Sie sich falsch verhalten, um den Faktor 30 erhöhen. Systemische Infektionen. Systemische Infektionen sind einmal eine Sepsis, also wenn man tatsächlich eine bakterielle Infektion hat, eine Lungenentzündung hat, eine Urogenitalinfektion hat, aber auch der klassische Schnupfen und die Erkältung im Winter und im Herbst. Was passiert? Es kommt zur Entzündungsreaktion in den Blutgefäßen. Sie versuchen, den Erreger, den Virus oder das Bakterium abzutöten. Und diese ganzen Entzündungsbotenstoffe führen dazu, dass es eine Mitreaktion des Gehirns gibt, eine neuronale Funktionsstörung und ein Absterben von Nervenzellen in Arealen und ganz besonders im Hippocampus. Wir haben eine Untersuchung gemacht, bei der wir uns angeschaut haben, Patienten, die auf den Intensivstationen an der Uniklinik in Bonn waren und eine Infektion erlitten haben, verglichen mit den Patienten, die auf der gleichen Intensivstation waren, aber keine Infektion hatten. Und was wir festgestellt haben, ist, dass der linke Hippocampus und etwas der rechte eine signifikante Reduktion an Volumen erfährt. Das heißt, diese Entzündung, die dort auf der Intensivstation stattgefunden hat, führt zum Untergang von Nervenzellen und zu einem nachhaltigen Schaden. Das ist interessant, weil wenn Sie mit den Kollegen aus der Anästhesie und Intensivmedizin sprechen, dann sagen die, wir wissen, da gibt es ein Multiorganversagen bei der systemischen Entzündung und bei der Sepsis, und dann sagen sie, wir tun aber alles, um Organprotektion, das ist das Stichwort, durchzuführen, und dann führen die Organe auf, die sie schützen, Herz, Lunge, Leber, Niere. Es fehlt mir immer die Prostata, aber das Gehirn ist nie dabei. Also es hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren nichts getan in der Therapie und es gibt immer noch keine wirkliche neuroprotektive Substanz, die Patienten mit Sepsis auf Intensivstationen gegeben wird. Diese Patienten erfahren eine abbruchartige Verschlechterung. Hier ist eine Achse, die ist eine Nullachse. Die Nullachse zeigt an, das ist normiert für das Alter, das zeigt die Leistung an, die wir von jemandem erwarten zu einem bestimmten Alter, von einem 60-Jährigen, von einem 70-Jährigen, von einem 80-Jährigen. Und alles, was nach rechts geht, kann derjenige besser wie seine Altersgruppe. Alles, was nach links geht, kann er schlechter. Und Sie sehen, dass die Patienten, die eine Entzündung erlebt haben, hier allesamt in einen Bereich einbrechen von ihrer kognitiven Leistung, der einer Vorphase der Alzheimer-Demenz, der milden kognitiven Einschränkung entspricht. Also das ist relevant. Wir reden nicht über 10, wir reden auch nicht über 20 Patienten, wir reden über 200.000 Patienten in Deutschland jährlich. Das ist eine gewaltige Zahl. Das ist dieselbe Zahl der Neudiagnosen der Alzheimer-Demenz. Das ist eine andere Untersuchung von Kollegen aus Southampton, Gruppe um Clive Holmes, die gezeigt hat, dass eine systemische Entzündung zur Schub und zum Übergang in die Alzheimer-Erkrankung führen kann. Also es ist ein relevanter Faktor und es gibt so viele Dinge, die wir tun können. Relativ schnell zu behandeln, versuchen Hygiene einzuhalten und dann, wenn es eine wirklich bakterielle Infektion ist, tatsächlich auch ein Antibiotikum zu nehmen für eine bestimmte Zeit. Sie können, diese Kollegen in Southampton haben nur Grippeerkrankungen untersucht. Gehen Sie zur Grippeimpfung. Wir raten alle unseren Patienten, zur Grippeimpfung zu gehen. Das ist inzwischen sogar in die internationalen Leitlinien aufgenommen, weil es eben das Risiko bei einer Demenz oder bei einem demenziellen Prozess, der vielleicht noch nicht ausgebrochen ist, erhöht, dann die volle Erkrankung zu entwickeln. Kann man denn Patienten identifizieren, die so ein Risiko tragen? Zumindest auf der Intensivstation konnten wir das. Wir konnten zeigen, dass es zwei Faktoren gibt, die man aus dem Blut bestimmen kann, Procalcitonin und Interleukin-6, ein Botenstoff, ein entzündlicher Botenstoff. Und Sie sehen, die Patienten, die einen bestimmten Spiegel hatten, hatten ein signifikant höheres Risiko, dann eine Abnahme von Volumen dieser gedächtniskritischen Hirnregion zu erleiden. Also wenn man die beiden Faktoren bestimmt, kann man genau die Patienten trennen, die ein Risiko tragen, von denen, die ein solches Risiko nicht tragen. Und möglicherweise kann man die dann eines Tages auch mal tatsächlich behandeln und ihnen zu dem Zeitpunkt der Entzündung etwas geben, aufgrund dieser Kriterien, was sie nachhaltig schützen würde. Bedeutung internistischer Faktoren. Die Bluthochdruck, Diabetes, Hypercholesterinämie steigen in unserem mittleren Lebensabschnitt, also nach dem 40. Lebensjahr, stark an. Aber alle Faktoren sind behandelbar. Es gibt gute Untersuchungen hier von Luxinger und Kollegen schon aus dem Jahr 2005, die zeigen, dass Diabetes, Bluthochdruck, aber auch Nikotinabusus, eine Sache, die man nicht unbedingt braucht, tatsächlich das Risiko erhöhen, an Alzheimer zu erkranken. Mia Kivipelto war eine der ersten, die gezeigt hat, dass es Übergewicht ist. Da komme ich gleich noch drauf zu. Wieder kommt der Bluthochdruck, die Hypercholesterinämie im mittleren Lebensabschnitt. Es geht nicht um die letzten Lebensjahrzehnte, es geht um die Mitte des Lebens. Leider ist die Evolution noch nicht ganz vorbei. Wir haben uns vom griechischen Adonis wegbewegt und einige von uns zeigen eher diesen Phänotyp. Warum ist das wichtig? Das ist die Entwicklung des Ernährungs- und Gewichtsverhaltens in Europa, so eine Art Landkarte der europäischen Fettleibigkeit für Männer und Frauen. Und je dunkler es ist, umso dramatischer ist das. Da sehen Sie Folgendes. Hier sehen Sie das für die Engländer aufgetragen. Das fängt an 1986, ist leider ein bisschen unscharf, das tut mir leid, 1986. Und Sie sehen dann, dass bis zum Jahr 2004 die Anzahl an fettleibigen Engländern und Engländerinnen sich nahezu verdoppelt. Wir reden über einen Body Mass Index von über 30, ja. Hier ist für die Männer und hier für die Frauen aufgetragen. Sie sehen, die Griechen sind an vorderster Front, ja? Die Engländer, die Finnen, aber auch Deutschland in der Mitte, bei Männern wie bei Frauen, ist eher an der übergewichtigen Kante. Übergewicht ist was Vermeidbares. Warum ist Übergewicht so wichtig? Das ist eine Lieblingsstudie von meinen Mitarbeitern, von Frau Wittmer, Barbara Wittmer und Kollegen. Die haben vor 30 Jahre eine Gruppe junger Männer untersucht und haben zwei Dinge untersucht. Einmal das Gewicht, den Body Mass Index und diesen sagittalen abdominellen Durchmesser. Wir sagen Plauzenfaktor dazu. 40 bis 45 Jahre alte Männer, und Sie können hier sehen, dass die 30 Jahre später ihr Risiko vervierfacht hatten, an Alzheimer zu erkranken. Das heißt, die, die übergewichtig waren, hatten vierfach höheres Risiko. Und wenn was vermeidbar ist, dann ist es Übergewicht. Ja? Also Rauchen, Übergewicht und solche Sachen, ist doch Käse, brauchen wir doch alles nicht. Ja? Also so, das muss nicht sein. Ja? Ein 40- bis 45-Jähriger, der so rumläuft, da haben wir ein Problem. Ja? Also Stammfettleibigkeit im mittleren Lebensabschnitt erhöht das Risiko für eine Demenz, und zwar unabhängig von Diabeteserkrankung und unabhängig von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist ganz entscheidend. Diese Daten sind inzwischen, das ist von 2008, viel, viel härter gemacht worden und in zahlreichen anderen Studien in anderen Orten auf diesem Planeten repliziert. Was steckt dahinter? Das ist eine sehr interessante Studie. Ein gemeinsamer Freund von Christian und mir, der Marc Gleichmann, war in dieser Studie involviert bei Mark Madsen in New York. Und was die Arbeitsgruppe dort gemacht hat, sie hat Ratten genommen und hat eine Ratte normal ernährt, und die andere Gruppe von Ratten haben die mit einer sogenannten Western Diet hochkalorisch ernährt. Über 4 Wochen. Und dann haben sie nichts anderes gemacht, als mit dieser sehr alten sogenannten Golgi-Färbung, die ist schon 100 Jahre alt, einer Silberimprägnatfärbung von Nervenfasern, genau die Nerv-Nerv-Kontakte dargestellt und die gezählt. Die Nerv-Nerv-Kontakte, die synaptischen Kontakte, sind entsprich, um ehrlich zu sein, genau das, was in ihrer Quantität und Qualität uns von den Neuweltaffen unterscheidet. Ja, die Ausprägung dieser Synapsen sind entscheidend für unsere Hirnleistung. Und was Sie sehen, ist, dass 4 Wochen High Cholesterol Diet gereicht haben, um das hier komplett auszudünnen. Ja, 4 Wochen hochkalorische Diät reichen aus, um die Synapsenzahl deutlich zu vermindern. Und die Lernleistung, das ist ein Test zur Lernleistung zwischen den, je schneller das hier runtergeht, umso besser ist die Lernleistung. Hier ist signifikant unterschiedlich nach diesen 4 Wochen. Also fettreiche Ernährung, erhöhtes Risiko für viele unterschiedliche neurologische Erkrankungen, für Schlaganfall und aber auch für altersassoziierte Defizite. Das ist meine Lieblingsstudie, meine persönliche Lieblingsstudie, hat ein Freund von mir, David Kao, aus Atlanta durchgeführt. Und wer von Ihnen weiß, was der größte Industriemagnat in Atlanta ist, in den USA? Coca-Cola. Genau. Coca-Cola finanziert die Emory University nachhaltig und stark. Und David hat sich gedacht, er macht mal ein Experiment. Er hat so Mäuse und da sind auch welche, die entwickeln durch eine genetische Modifikation eine Alzheimer-Krankheit. Und was er macht, ist, er gibt denen jetzt mal Coca-Cola. Und zwar über 6 Wochen. Und dann hat er Folgendes festgestellt, wieder die Lernleistung ist umso besser. Hier sehen wir die normale Maus, die nicht Alzheimer-krank war, die lernt besonders schnell. Die Maus, die Alzheimer-krank war, aber kein Coca-Cola hat, die lernt so schon schlecht. Aber die Maus, die Coca-Cola hatte, lernt überhaupt nicht mehr. Ja? Die vergisst sogar. So, die lernt nicht nur, sondern die lagert auch viel, viel mehr Amyloid-Beta ab, wie hier dargestellt und hier. Und wir werden ja immer beurteilt nach unseren Publikationen, nach unseren Veröffentlichungen. Also schicken wir die zu hochrangigen Journalen und er hat das zu einem hochrangigen Journal, zu Nature, geschickt. Und dort wäre es beinahe durchgegangen, bis ein Jurist das fand und sagte, wenn wir das veröffentlichen, macht Coca-Cola uns platt. Am nächsten Tag hat er 4 Juristen in seinem Labor stehen gehabt, die gesagt haben, na, er kann das veröffentlichen, aber dann ist Emory am nächsten Tag pleite und sein Labor kriegt erst recht kein Geld mehr. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass unter dem Titel Intake of Sucrose Sweetened Water in einem anderen Journal weitaus niederrangig zu veröffentlichen. So, es gibt aber doch den ein oder anderen Hoffnungsschimmer. Für die Gruppe von Patienten, die von der Vorphase, von der milden kognitiven Einschränkung in die Phase der Alzheimer-Demenz übertritt, ist interessanterweise gezeigt, dass wenn sie eine sogenannte mediterrane Diät einhält, dass sie dann deutlich geringeres Risiko hat, in diese Alzheimer-Erkrankung tatsächlich zu kommen. Das hat man in New York untersucht an Auswanderern aus dem mediterranen Raum, Griechen, Italiener, Spanier, und hat die verglichen mit denen, die sofort zum irischen Schnitzel und zu Pommes und Kartoffeln gewechselt sind und die sozusagen ihrer traditionellen Diät verpflichtet waren. Und die haben einen deutlich besseren Verlauf und weniger Alzheimer-Fälle aufgewiesen, wie die, die das irische Steak hatten. Das sind aber die Griechen jetzt, nicht die Griechen, die in den USA, das sind ja die europäischen Griechen. Das ist ein anderes Ernährungsverhalten, das ist eine ganz andere Studie. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Griechen, Männer wie Frauen, beide mit der Fettleibigkeit an vorderster Front sind. Ja? Trotzdem scheint, zumindest zum Teil, wenn man sich nicht überernährt, sondern nur die traditionelle Diät behält, das einen schützenden Effekt aufzuweisen. Und die Daten waren so stark, die haben viele Studien akkumuliert und an unterschiedlichen Orten wiederholt, dass 2 Faktoren isoliert werden konnten, die das tatsächlich machen. Ja? Fisch und milder bis moderater Rotweingenuss. Und ich denke, es gibt schlechtere Nachrichten. Was ist der Effekt von Bewegung? Der Effekt von Bewegung ist unglaublich stark. Man hat das, die Engländer, die wollen ja nicht so viel in ihre Bevölkerung und nicht so viel in Medikamente investieren. Die sind auch so ein bisschen härter. Ich habe da selber lange gearbeitet. Die haben eine interessante Beobachtung gemacht. Hier in dieser Studie, Winchester und Kollegen, letztes Jahr veröffentlicht, die haben die Leute gezwungen, entweder tatsächlich sich nicht zu bewegen oder 2 Stunden zu laufen. Und die haben gezeigt, dass sie den kognitiven Zustand bei denen, die 2 Stunden laufen pro Woche, tatsächlich verbessern konnten oder zumindest stabilisieren konnten. Die 1 Stunde liefen, die waren mehr oder minder stabil, zeigten aber eine leichte Abnahme. Und die weiter sitzen geblieben sind, die sind deutlich hinsichtlich ihrer Kognition abgestürzt. Also, Kontrolle der vermeiden Sie fettreiche Ernährung, gesättigte Fettsäuren, Sugar Sweetened Water, ja. Es sei denn, Sie laufen wie Usain Bolt und verbrauchen das tatsächlich wieder. Ansonsten bevorzugen Sie Fisch, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, natives Olivenöl. All das sind Faktoren, die da beitragen. Wir haben 3 Dekaden Zeit. Ich war neulich in einer Sitzung, da waren auf der einen Seite Leute aus verschiedenen Ministerien, auf der anderen Seite waren so Kliniker und Wissenschaftler. Und die haben uns gesagt, wenn wir in den nächsten 10 Jahren kein Medikament entwickeln oder keinen Ansatzpunkt entwickeln, dann wäre das ja alles Unsinn, weil dann würde es diese Welle der Patienten überhaupt nicht mehr erreichen und nicht mehr abfangen. Und das ist wahrscheinlich richtig. Und dann kam die Frage in der Diskussion auf, ist es nicht schlauer, dieses Geld für Forschung, das können wir gleich nachher noch diskutieren, dieses Geld für Forschung in den Aufbau großer Seniorenghettos, Wohnanlagen zu investieren, um dann dort auf die Leute aufzupassen. Die wissen genau, dass sie 2050 eine Welle haben und 2070 die Welle wieder unten ist, weil die Bevölkerung so stark abnimmt. Also wir werden nicht dauerhaft 4 Millionen Patienten haben, sondern das ist nur eine Welle, 2050, und dann geht es wieder nach unten. Was sind unsere Ansatzpunkte? Hollywood möchte uns immer klar machen, dass unsere wirklichen Feinde im Leben und in der Evolution hier die Dinosaurier oder Vulkanausbrüche waren oder so, gibt es ganz tolle Filme. Ich glaube, das ist alles Käse. Ich glaube, dass unsere wirklichen Feinde und evolutionären Gegner Bakterien und Viren waren, die uns entscheidend beeinflusst haben. Und das ist eine interessante Aufnahme aus einem Gehirn. Sie sehen hier, dieser Gehirnabschnitt hat 2 unterschiedliche Farben. Einmal rot und einmal braun. Und braun ist eine Färbung für Immunzellen im Gehirn. Und rot ist Kongorot. Kongorot ist ein Farbstoff. Der wurde entwickelt natürlich nicht, um Gehirne zu färben, sondern bei Bayer Leverkusen in der Nähe von Bonn, um Textilien zu färben. 1870 von Paul Bötticher. War aber nichts. Wie Sie wissen, das Rheinland ist eine unglaublich regnerische Region. Und man hat herausgefunden, dass das unglaublich schnell aus der Kleidung wieder auswäscht. Also haben die das zurück ins Regal gestellt, war nichts, konnten auch kein Patent draus machen. Bis eine, tatsächlich keine Geschichte, Putzfrau das aus dem Regal geworfen hat und es auf dem Boden landete und ein ganz komisches Färbemuster hinterließ. Das brachte die Erkenntnis, dass Kongorot Bakterien färbt und zum Bakteriennachweis taugt. 1870 war das ein echter Schritt und man hat das dann verkauft als Bakterienfärbemittel. Warum färbt das Bakterien? Das färbt Bakterien, weil diese Bakterien auf ihrer Oberfläche Amyloid-Fibrillen haben, und zwar per Naturam. Genau die Amyloid-Fibrillen, die sozusagen in unserem Gehirn abgelagert werden. Und dieses Immunsystem hier, wir verfolgen jetzt mal eine von diesen Immunzellen, dieses Immunsystem lernt sozusagen oder weiß durch die Evolution, diese Fibrillen, die sitzen auf der Oberfläche von Bakterien, das ist unser Feind und ich muss den loswerden. Ja? Alle Abwehrzellen in unserem Körper haben diese Information. Die sind ausgerüstet mit Rezeptoren, also mit Erkennungs-, mit sozusagen Warnanlagen auf ihrer Oberfläche. Hier habe ich ein paar davon aufgetragen. Und wenn diese Fibrillen hier von Bakterien an diese Oberflächen binden, dann entsteht hier eine Signaltransduktion, das heißt, die Zelle kriegt nach innen ein Signal und fängt an, unglaublich viel entzündliche Moleküle freizusetzen. Das ist ja auch sinnvoll. Wir müssen ja das Bakterium oder den Virus auch wieder loswerden. Das Dumme ist nur, das Bakterium oder den Virus, den werden wir los, die Entzündung baut sich wieder ab. Diese Oberflächenrezeptoren können aber nicht unterscheiden, ob das die Oberfläche eines Bakteriums ist oder ob das genau dasselbe ist, was sich in unserem Hirn fehlgefaltet, sozusagen aneinandergepappt, abgelagert hat. Das sieht für diese Zellen hier ganz genauso aus und dieselben Rezeptoren vermitteln dieselbe Reaktion. Mit dem Unterschied, der Virus hier oder das Bakterium verschwindet wieder, das Amyloid stellt unser Gehirn selber her und das verschwindet nicht wieder. Das bedeutet, es entsteht eine chronische Entzündung, die nicht unähnlich anderen chronischen Entzündungen in unserem Körper ist und sie können die darstellen. Man kann hier, das ist ein Marker, PK11195, ein komplizierter Name, einen dieser Oberflächenrezeptoren auf den Entzündungszellen markieren. Und das ist ein Alzheimer-Patient. Sie sehen, der hat hier den Nachweis von einer chronischen, dauerhaften Entzündung. Das ist ein Patient, der 10 Jahre älter ist, zum Vergleich, der kein Alzheimer hat, gedächtnisgesund ist. Das ist der Nachweis einer massiven, chronischen Entzündung. Was wir glauben, ist, dass, wenn sich das Amyloid ablagert, hier sehr früh reagieren die ortsständigen Immunzellen und fangen an, eine Riesenentzündungskaskade zu initiieren, die unser Gehirn nachhaltig schädigt. Wir haben das darstellen können an einem Mausexperiment und konnten zeigen, dass hier diese Entzündung um diese Amyloidablagerung stattfindet. Das ist eine sehr komplexe Kaskade, das ist das sogenannte Inflammasom, also ein ganzer Apparat, der Entzündung generiert in unserem Körper. Und diese Inflammasomaktivierung, die kann man blockieren, indem man genetisch hier einen der Faktoren, der zum Zusammenbau dieses Apparates wichtig ist, blockiert. Und was wir zeigen konnten, ist, dass wenn wir die entzündliche Zelle, die so aggressiv reagiert, blockieren am Inflammasom, dann können wir eine gewebsschützende Zelle draus machen, die wieder anfängt, viel mehr Amyloid-Beta abzubauen. Sie sehen die genetisch blockiertes. Das genetisch blockierte Tier zeigt doppelt so viel Amyloid-Aufnahme wie das genetisch nicht blockierte Tier in Rot und hat mehr als die Hälfte weniger Amyloid-Ablagerung in ihrem Gehirn. Das wäre aber nur Kosmetik, das wäre nur zum Draufschauen. Was tatsächlich der Fall war, dass in den Gedächtnistests die Tiere, die Wildtyptiere waren, hier die Plattform, die wir versteckt hatten in diesem Quadranten hier oben, sehr schnell gefunden haben. Sie sehen, die Maus schwimmt gleich weiter und wird hier ihre Plattform finden. Das ist die genetische Kontrolle. Das ist die Alzheimer-Maus, die schwimmt hier rum und findet die Plattform praktisch nie. Die Maus, die Alzheimer-krank war, aber die genetische Blockade des Entzündungsfaktors hatte, die fand die Plattform hier am schnellsten. Und wir haben wirklich Videos von Mäusen, die praktisch im Viereck um die Plattform schwimmen und genau wissen, wo sie ist und sich am schnellsten da drauf setzen. Hier sehen Sie, dass die Nervenzellen, die haben wir angefärbt, das ist eine Nervenzelle, und haben diese synaptischen Verbindungen ausgezählt. Sie sehen, das wird hier dünner, wenn man die Alzheimer-kranke Maus anguckt und wenn man hier die Entzündungsblockade hat, bleibt das dicht und bleibt das Tier kognitiv intakt. Und das sind sehr, sehr alte, 16 Monate alte Tiere, die normalerweise gar nicht so alt werden. Jetzt können Sie sagen, naja, wieder so ein Mäusescheriff, der kann die Mäuse krank heil machen, aber was hat das denn mit dem wirklichen Leben zu tun? Und wir haben uns angeguckt, ob es nicht Substanzen gibt, die das Inflammasom tatsächlich inhibieren, die möglicherweise die Leute schon eingenommen haben. Und es gibt natürlich keine prospektive, klinische, randomisierte, doppelblinde Studie, aber wir können zurückgehen und auf Daten von Krankenkassen gucken. Das sind AOK-Daten. Wir haben insgesamt 250.000 Patientenakten untersucht, die von 2004 an aufgenommen worden sind. Die Patienten, die wir eingeschlossen haben, waren 60 Jahre und älter, also nicht ganz jung. Am Ende war unsere Patientengruppe 145.717, also eine mächtige Zahl, von denen 13.841 tatsächlich eine Demenz entwickelt haben. Die Gruppe ist gut kontrolliert. Was wir zeigen konnten ist, das ist sehr, sehr grob dargestellt, Das Risiko vermindert sich hier, das ist sozusagen der Beginn der Einnahme einer bestimmten Substanz, Pioglitazon, die das Inflammasom blockiert. Das ist ein Medikament, was auf dem Markt ist. Pioglitazon als Antidiabetikum zugelassen. Das reduziert sich von diesem Punkt auf diesen Punkt. Das zeigt Ihnen die Risikoreduktion an Alzheimer zu erkranken unter diesem Medikament an. Das ist eine Stärke von 77,8%. Das heißt, von den Patienten, die das eingenommen haben, die haben einen 80-prozentigen Schutz, an Alzheimer, nicht an Alzheimer zu leiden. Ich zeige das nochmal anders. Das ist dargestellt, einmal die blaue Linie ist das normale Risiko, wenn man nicht Diabetes hat und keinen Pioglitazon einnimmt im Leben in dieser Altersgruppe von 145.000 Patienten. Mit jedem Quartal sozusagen haben mehr Patienten Alzheimer entwickelt. Sie sehen die Patienten, die eine Diabetesdiagnose hatten und nicht mit Pioglitazon behandelt waren, die gingen deutlich schneller in die Alzheimer-Demenz. Die Patienten, die Pioglitazon für sieben Quartale eingenommen hatte, also weniger als 2 Jahre, die sind fast normalisiert auf das normale Risiko, aber die, die es länger eingenommen haben, zeigen einen vollständigen Schutz, der weit über das hinausgeht, was der normale Nicht-Diabetiker hat. Wir können es nur für die Diabetiker sagen, weil andere Leute nehmen dieses Medikament nicht ein, aber das zeigt eigentlich, dass es ein schützender Effekt ist. Ich fasse zusammen, die Alzheimer-Erkrankheit beginnt Dekaden vor dem Auftreten erster Gedächtnisdefizite. Eine akute Therapie von Symptomen ist transient wirksam und sollte allen Patienten zugänglich gemacht werden. Ein Viertel der Patienten in Deutschland erhält diese Medikamente. 250.000 plus minus 5.000. Die Zahlen werden tagtäglich erhoben und haben sich auch seit der Generika-Einführung nicht geändert. Bei vermeintlichem Therapieversagen sollte die Weitergabe der Medikamente geprüft werden. Wir müssen aber vorsichtig sein, weil, wie ich Ihnen gesagt hatte, es kann zu abbruchartigen Verschlechterungen kommen. Eine verlaufsmodifizierende Therapie wäre wünschenswert, konnte aber bislang nicht entwickelt werden. Präventive Maßnahmen umfassen Gewichtsnormalisierung, körperliche Aktivität, nicht nur in dem mittleren Lebensabschnitt, ich hatte Ihnen gezeigt, auch bei Alzheimer-Patienten wichtig, regelmäßige körperliche Aktivität stabilisiert den kognitiven Zustand. Vermeidung von Infektionen ist ein zentraler Punkt. Bildgebende genetische und experimentelle Untersuchungen deuten an, dass entzündliche Mechanismen wichtig sind und möglicherweise für die Zukunft ein Ziel sind, an dem man angreifen kann. Ich glaube, dass die experimentellen Daten gut sind, aber habe auch gesagt, das sind nur Mäuse, die wollen wir nicht gesund machen. Die Daten von Pioglitazon und den 150.000 Patienten, die eine sehr große, statistisch sehr harte Gruppe sind, zeigt aber, dass es tatsächlich möglicherweise einen schützenden Effekt haben kann. Damit zeige ich Ihnen noch die Leute, die experimentellen Daten erarbeitet haben, Herr Kummer, Herr Tervell. Wir haben viele Kollegen aus aller Welt in unserer Arbeitsgruppe. Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, dann schreiben Sie uns einfach über die Website eine E-Mail. Das ist der Dank an meinen Schwiegervater, der mir immer Fisch und Rotwein besorgt bei jeder Gelegenheit, die er dazu hat. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.